Deutschlandfunk.
14 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Das Bundeskriminalamt und internationale Partner haben ein weltweites Netzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen. Die Protokolle des Robert-Koch-Instituts aus der Corona-Zeit liegen jetzt weitgehend ungeschwärzt vor. Die Zahl der bekanntermaßen von Rechtsextremisten genutzten Immobilien in Deutschland steigt. Die Meldungen im Einzelnen. Ermittlern ist nach eigenen Angaben der bisher größte Schlag gegen weltweite Cyberkriminalität gelungen. Bei einem internationalen Polizeieinsatz seien 6 der wichtigsten Schadsoftwaregruppen vom Netz genommen worden, teilten das Bundeskriminalamt und die Hessische Generalstaatsanwaltschaft mit. Laut BKA-Vizepräsidentin Link gab es 10 internationale Haftbefehle und 4 Festnahmen. Weltweit wurden mehr als 100 Server beschlagnahmt und über 1300 kriminell genutzte Webadressen unschädlich gemacht. Die Schadsoftware wurde laut BKA als Türöffner zum Eindringen in Netzwerke genutzt. Die Täter konnten dann die Daten der Betroffenen, etwa eines Unternehmens, verschlüsseln und ein Lösegeld verlangen. Bundesinnenministerin Faeser sagte, dem Standort Deutschland entstünden durch diese Art von Kriminalität massive wirtschaftliche Schäden. Das Robert-Koch-Institut hat die Protokolle zu Krisenberatungen während der Corona-Pandemie weitgehend ohne Schwärzungen veröffentlicht. Man stelle die Unterlagen wegen des öffentlichen Interesses zur Verfügung, teilte das RKI mit. Die Protokolle betreffen demnach den Zeitraum von Januar 2020 bis April 2021. Weitere sollen folgen. Das Online-Portal Multipolar hatte die Herausgabe vor rund 2 Monaten über das Informationsfreiheitsgesetz erzwungen und Auszüge veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings zahlreiche Passagen unkenntlich gemacht. Das löste eine Debatte über die Unabhängigkeit des RKI aus. In der neuen Fassung sind den Angaben zufolge nur noch bestimmte personenbezogene Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter geschwärzt. Die Bundesregierung stuft derzeit deutschlandweit 225 Immobilien als rechtsextremistisch genutzt ein. Das sind 7% mehr als vor einem Jahr, wie aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der linken Gruppe im Parlament hervorgeht, aus der die Zeitung Die Welt zitiert. Danach werden die Immobilien etwa für Rechtsrockkonzerte, Tagungen, Verlagssitze sowie den Versandhandel genutzt. Die betreffenden Liegenschaften befinden sich dem Bericht zufolge vor allem in ostdeutschen Bundesländern, die meisten von ihnen in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. Deutschland lenkt im Streit mit Nachbarländern um die sogenannte Gasspeicherumlage ein. Die Abgabe werde an den Grenzen ab dem kommenden Jahr entfallen, teilte Wirtschaftsstaatssekretär Giegold in Brüssel mit. Die Umlage gilt in Deutschland seit Herbst 2022. Sie traf aber auch Importfirmen in anderen Ländern, die Gas über deutsche Pipelines beziehen. Österreich und Tschechien hatten der Bundesregierung deshalb vorgeworfen, den Gastransport aus Häfen, etwa in den Niederlanden, als Alternative zu Lieferungen aus Russland zu behindern. Sie sprachen von Wettbewerbsverzerrung. Daraufhin übte die EU-Kommission Druck auf Deutschland aus. Im Inland bleibt die Gasspeicherumlage auch weiterhin erhalten und könnte für deutsche Verbraucher nun weiter steigen. Giegold erklärte, die Mehrkosten durch die Abschaffung an den Grenzen müssten innerhalb Deutschlands verteilt werden. Das spanische Parlament hat das Amnestiegesetz für katalanische Separatisten endgültig beschlossen. Die Abgeordneten in Madrid stimmten mit 177 zu 172 Stimmen dafür und hoben damit ein Veto des Senats auf. Das Gesetz kommt mehreren hundert Personen zugute, die am illegalen Versuch einer Loslösung Kataloniens von Spanien im Jahr 2017 beteiligt waren. Ministerpräsident Sanchez hatte katalanischen Regionalparteien eine solche Amnestie versprochen, um mit ihrer Hilfe im vergangenen Herbst eine Regierungsmehrheit zu erreichen. Gegen die Amnestie stimmte unter anderem die konservative Oppositionspartei Partido Popular. Ein Sprecher hatte bereits vor der Abstimmung angekündigt, die Partei werde alles dafür tun, das Gesetz zu kippen, entweder durch den Gang zum Verfassungsgericht oder durch gesellschaftlichen Druck auf der Straße. In den vergangenen Monaten hat es in Spanien massive Proteste gegen das Vorhaben der Regierung gegeben. Die Arbeitslosenquote im Euroraum hat einen Rekordtiefstand erreicht. Nach Angaben des EU-Statistikamtes Eurostat lag der Wert im April bei 6,4% nach 6,5% im Vormonat. Demnach waren knapp 11 Millionen Menschen im Währungsraum erwerbslos. Am höchsten war die Arbeitslosigkeit mit 11,7% in Spanien, am niedrigsten in Malta mit 3,1%. Für Deutschland wird die Quote mit 3,2% angegeben. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten ab heute in Prag unter anderem über die Bitte der Ukraine, westliche Waffen auch für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen zu dürfen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat in diesem Zusammenhang vor kurzem darauf gedrängt, bestehende Beschränkungen aufzuheben. Von US-Außenminister Blinken war zu hören, die Vereinigten Staaten hätten ihre Unterstützung für die Ukraine immer wieder den Gegebenheiten angepasst und würden das auch weiterhin tun. Auch der SPD-Außenpolitiker Roth ist dafür. Er sagte im Deutschlandfunk, wenn Waffendepots in Russland angegriffen würden, gehöre das zum Verteidigungsrecht der Ukraine. Der SPD-Politiker Stegner sagte dagegen ebenfalls im Deutschlandfunk, Bundeskanzler Scholz habe bisher aus gutem Grund gesagt, dass Deutschland bei seiner Zurückhaltung bleibe. Der Kanzler brauche in dieser Frage keine öffentlichen Ratschläge, auch nicht von Roth. Auf Getreideeinfuhren aus Russland werden in der Europäischen Union ab Juli höhere Zölle fällig. Die 27 EU-Länder einigten sich in Brüssel auf höhere Aufschläge, etwa auf Hartweizen, Roggen und Gerste. Damit verhindere die EU unter anderem die Destabilisierung des Agrarsektors durch russisches Getreide, erklärte EU-Handelskommissar Dombrovskis. Die Zölle würden zudem helfen, die Einnahmen Moskaus zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine einzuschränken. In Armenien haben heute tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Paschinyan protestiert. Die Demonstranten versammelten sich auf dem Platz der Republik in Erevan. Zeitweise wurde der Verkehr in der Innenstadt blockiert. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auslöser der seit Tagen stattfindenden Proteste sind territoriale Zugeständnisse an Aserbaidschan. Die Regierung in Erevan hatte in der vergangenen Woche 4 Grenzdörfer an das Nachbarland übergeben. Dies soll zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten beitragen. Armenien hatte die 4 Dörfer an der Grenze in den 1990er Jahren eingenommen. Im Iran hat die Registrierung der Kandidaten für die Präsidentenwahl Ende Juni begonnen. Nach den dafür vorgesehenen 5 Tagen prüft der Wächterrat die Kandidaten auf ihre Tauglichkeit. Dieser Prozess werde eine Woche dauern, erklärte Innenminister Wahidi im Staatsfernsehen. Gemäßigte Politiker werfen dem Wächterrat vor, mögliche Konkurrenten der herrschenden erzkonservativen Kräfte zu disqualifizieren. Die Abstimmung ist deshalb anberaumt, weil der iranische Präsident Raisi vor knapp 2 Wochen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Knapp eine Woche nach dem Erdrutsch in Papua-Neuguinea wird vor der Ausbreitung von Seuchen gewarnt. Das Wasser in der Unglücksregion sei belastet. Durchfallerkrankungen und Malaria drohten, erklärte die UNO-Behörde für Migration. Zugleich hieß es, die Überlebenden warteten weiter auf Hilfslieferungen mit Nahrung und sauberem Trinkwasser. Derweil ist die genaue Zahl der Toten unklar. Während die Regierung von mindestens 2000 Opfern spricht, gehen die Vereinten Nationen von knapp 700 Toten aus. Und hier noch einmal die Übersicht. Das Bundeskriminalamt und internationale Partner haben ein weltweites Netzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen. Die Protokolle des Robert-Koch-Instituts aus der Corona-Zeit liegen jetzt weitgehend ungeschwärzt vor. Die Zahl der bekanntermaßen von Rechtsextremisten genutzten Immobilien in Deutschland steigt. Das Wetter: wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern, örtlich Starkregen. In Küstennähe mitunter längere sonnige Abschnitte, Höchstwerte bei 16 bis 23 Grad. Morgenschauer und vereinzelte kräftige Gewitter. Im Süden und Südosten ergiebiger Dauerregen, im Osten länger freundlich, Temperaturen dann 18 bis 24, bei Dauerregen 11 bis 16 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Samstag verbreitet wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Im Nordosten gebietsweise länger sonnig, im Süden und Südosten Dauerregen 14 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.